Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 1. Februar, 7.07 Uhr. Damit höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Mein Name ist Malte Asmus. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, auch im Februar.
Ja, und wir haben für euch auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Was ist bloß mit Bayer los? Wir blicken auf den Bundesligaspieltag zurück.
Olympia-Absage wäre ein Super-GAU, verrät uns gleich ein Vermarktungsexperte.
Und Alexander Zverev, der spricht bei uns über Quarantäne, Down Under und den anstehenden ATP-Cup.
Außerdem gibt es Top und Flop, die Geburtstagskinder des Tages, wie ihr das gewohnt seid, und die wichtigsten Ereignisse, die sich am heutigen Tag in der Sportgeschichte zugetragen haben.
Und wir haben natürlich eine Frage des Tages für euch, die wir zum Start hier mal diskutieren wollen. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden, ihr kennt das Spielchen.
Ja, Sami Khedira soll zur Hertha kommen, hat gestern seinen Medizincheck absolviert. Heute soll alles unter Dach und Fach gebracht werden. Ein guter Deal oder doch nicht? Unsere zwei Meinungen.
Alter Herr zu einer alten Dame, beziehungsweise alter Herr von einer alten Dame zur nächsten Weltmeister für den Big City Club, das passt doch. Aber Spaß beiseite, vom Namen und von den Erfolgen her sicher toll, erfahren, von dem können die Kollegen was lernen. Aber kann Khedira denn auch Abstiegskampf und vor allem kann er sportlich überhaupt noch? Bei Juve hat man diese Frage ja klar beantwortet mit einem lauten Nein. Und ganz ehrlich, Khedira, der lebt Stand jetzt eigentlich nur noch von seinem guten Namen. Die WM ist immerhin auch schon 7 Jahre her und seitdem ging es für ihn sportlich immer weiter nach unten, was natürlich auch mit Verletzungen zu tun hatte. Und deshalb glaube ich nicht, dass er Hertha jetzt helfen wird, sondern eigentlich nur viel Jahresgage kosten wird und den Blick vom Wesentlichen ablenkt. Denn viel nötiger hätte Hertha Verstärkung auf den Flügeln. Da haben sie gegen Frankfurt nämlich sehr alt ausgesehen.
Kann ich alles gut nachvollziehen. Allerdings sehe ich einiges so ein kleines bisschen anders. Ich glaube schon, dass er Hertha helfen kann. Denn Hertha braucht Führung und Pal Dardai ein Sprachrohr auf dem Platz. Ich glaube, Sami Khedira kann das sein. Vor seiner spielerischen Fähigkeit kann ich derzeit nicht wirklich viel was mit Überzeugung sagen, denn ich kenne sie schlichtweg nicht. Er hat wenig bis nicht gespielt, hat seine beste Zeit längst hinter sich, das ist auch klar. Und zum Beispiel Jovic, ne, kommt zur Eintracht und viele haben gesagt, boah, der hilft ihnen nicht und jetzt tut das doch. Zwar ist das eine andere Position, aber dennoch, manchmal kann sowas bewirken. Wahrscheinlich darf man Sami Khedira nie wirklich abschreiben, ist vielleicht sein großer Name, ja. Aber man muss auch sagen, er hat das Zeug dazu, die Jungs mitzuziehen und manchmal sorgt er dann einfach für Konkurrenz im Team, wenn so ein großer Name kommt. Ich freue mich, dass er da ist, allerdings ist seine Fallhöhe immens. Ein Mitläufer kann er nicht sein, dazu ist er zu teuer und er ist auch jetzt in einer Phase in seiner Karriere, in dem er vielleicht das erste Mal so richtig gebraucht wird.
Tja, was denkt ihr denn zur Personalie Khedira bei Hertha BSC? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer bitte nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht auf jeden Fall mit den Worten Stand jetzt und natürlich eurem Namen. Dann können wir die Nachrichten zuordnen und auch korrekt zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Was bleibt vom 19. Spieltag hängen? Bayern untermauert die Tabellenführung mit einem 4:1 gegen Hoffenheim. Dank Joshua Kimmich, der gegen Hoffenheim per Ecke seinen 10. Assist in dieser Saison schon geleistet hat. Ligaspitze, mehr kann man dazu nicht sagen, sowohl der Verein als auch der Spieler. Und Thomas Müller, der ist auch Spitze, 10. Saisontor hat er bereits geschossen. Bester deutscher Spieler, was die Torschützenliste angeht, aktuell in der Bundesliga-Saison. Und RB Leipzig bleibt mit respektvollem Abstand von, na, immerhin 7 Punkten halbwegs auf den Fersen der Bayern durch einen 1:0-Sieg über Leverkusen. Und vor allem darauf schauen wir jetzt mal mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Nils.
Guten Morgen, Malte.
Nils, was ist da los bei Bayer Leverkusen? Nach dem Jahreswechsel haben die lediglich 4 Punkte geholt. Kein Team hat 2021 weniger Punkte eingefahren seit der Niederlage gegen die Bayern. Kurz vor Weihnachten geht's bei Leverkusen irgendwie bergab. Kannst du uns das erklären? Was ist da los?
Eine katastrophale Bilanz für die Ansprüche, die man unterm Bayerkreuz hat. Man ging ja in die Saison mit gemischten Gefühlen, Leistungsträger verloren und startete dann aber sehr, sehr stark. Das erste Drittel der Saison war ja wirklich auf Seiten der Leverkusener. Da war man Tabellenführer, verlor dann gegen die Bayern und seitdem läuft es nicht mehr. Wenn man mal auf die Tabelle blickt, vor einem guten Monat waren sie noch Erster, jetzt sind sie nur noch Fünfter, was natürlich auch mit ganz, ganz vielen Verletzten zu tun hat. Wenn wir jetzt das Spiel gegen Leipzig sehen und dann sieht man schon, da merkt man, der Kader, der basiert dann doch auf der absoluten Top-11. Die zweite Reihe ist einfach nicht so stark. Dafür hat man sich natürlich jetzt noch verstärkt. Reden wir gleich vielleicht nochmal kurz drüber. Mhm. Ich denke, Leverkusen wird wieder Spiele gewinnen demnächst, aber die ganz, ganz großen Karten, also den Kampf um die Meisterschaft, den können sie jetzt abgeben.
13 Punkte hinter den Bayern, 6 Punkte jetzt hinter Leipzig. Im Spiel, wo hast du da den Knackpunkt gesehen? 1:0 für Leipzig. Es war im Grunde eine Situation, eine Szene, die das Spiel dann auch entschieden hat in einem Spiel eigentlich der beiden besten Defensiven der Liga.
Und zum Ende hätte Alario ja sogar noch den Ausgleichstreffer erzielen müssen. Leipzig war über 90 Minuten gesehen einfach immer einen Tick wacher, einen Tick stärker. Da war dann doch zu spüren, dass sie qualitativ, wenn man jetzt alle 11 Spieler auf jeder Seite betrachtet, einfach dann doch stärker besetzt waren. Ich fand, sie haben generell ein gutes Heimspiel absolviert. Auch Leipzig ja mit vielen Problemen. Letzte Woche noch in Mainz verloren. Das war jetzt auch ganz, ganz wichtig. Haben eine super Antwort gezeigt. Ja, und Leverkusen, da kommt man aktuell nicht so wirklich gefährlich vors gegnerische Tor. Mit Schick und Alario kamen die beiden Top-Stürmer sogar nur von der Bank. Also da sind nicht alle fit und die Offensive leidet darunter sehr, ja.
Du hattest die Neuzugänge schon angesprochen. Demarai Gray von Leicester City und Jeremy Frimpong, der von Celtic Glasgow jetzt nach Leverkusen kommt. Wie siehst du die beiden? Sind das Verstärkungen, die Bayer jetzt akut dann auch helfen, um diese schwierige Situation dann auch schnell zu überstehen?
Also Gray wurde ja als Sofortlösung geholt. Da bin ich aber mal sehr gespannt. Zuletzt auch nur in der zweiten Mannschaft von Leicester aktiv. Auch da keine überragenden Statistiken gehabt. War ein ganz großes Talent während der Meisterschaft von Leicester 2016, also auch schon wieder einige Jahre her. So ein bisschen das ewige Talent des Clubs. Jetzt hofft er natürlich auch nochmal neuen Schwung durch diesen Wechsel in seine Karriere zu bringen. Aber das Vertrauen, ob das so da ist, weiß ich auch nicht. Sein Vertrag läuft nämlich nur bis 2022. Das ist jetzt noch die Rückrunde plus eine weitere Saison. Der wird sich beweisen müssen. Bei Frimpong ist das anders. Der hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Er ist erst 20 Jahre alt, ein Rechtsverteidiger auf dieser Position, hat Leverkusen gesucht. Er wird in den nächsten Jahren sicher da auch eine Rolle spielen. Er hat ein sehr, sehr großes Potenzial. Viele Vereine waren hinter ihm her, gerade aus Italien. Wenn es richtig gut für ihn läuft, dann kann das ein Spieler sein, der in den nächsten Jahren auch für Top-Clubs sehr, sehr interessant werden kann.
Ja, Rechtsverteidiger zum Beispiel auch für den FC Bayern sicherlich nicht uninteressant. Leipzig für dich der klare Favorit auf Platz 2? Oder Wolfsburg? Können die da noch was machen?
Ich glaube, jetzt auf die Saison gesehen ist Leipzig der klare Favorit auf Platz 2, aber mit Wolfsburg und Frankfurt sind dort unter den Top 4 2 Mannschaften, die in den letzten Wochen sehr, sehr stabil aufgetreten sind. Den traue ich das auch absolut zu, durchzuziehen. Und bei Leipzig mit der Dreifachbelastung könnte das dann schwierig werden. Diese hatten nämlich Wolfsburg, hat auch Frankfurt nicht in dieser Saison. Aber klar, von der Qualität ist Leipzig Bayernjäger Nummer 1, um das mal so zu sagen. Wolfsburg und Frankfurt aber auch sehr, sehr stark und die werden das bis zum Saisonende versuchen zu halten.
Und Frankfurt hat André Silva mit 16 Toren nach 19 Spielen der torgefährlichste Stürmer der Frankfurter Bundesliga-Geschichte. Also das ist schon nicht schlecht und wir hatten die Statistik von Frankfurt im Vorgespräch auch schon mal angesprochen. 16 von 18 möglichen Punkten, also die beste Mannschaft 2021 aktuell. Glaubst du, die halten das Tempo?
ich traue Eintracht Frankfurt das durchaus zu, weil man ja auch mit Armin Younes beispielsweise einen Spieler im Sommer geholt hat, der immer besser wird. Also diese Kaderstruktur stimmt dort einfach. Und mein Eindruck ist, dass Frankfurt im Laufe der Saison immer stärker und stabiler wird, als es andere Mannschaften eben sind.
Zum Beispiel als die Dortmunder, vielleicht sind die jetzt aber ja wieder stabil, nachdem sie Augsburg geschlagen haben, obwohl sie zurücklagen, obwohl sie den dritten Elfmeter schon in dieser Saison verschossen haben. So ein Spiel, wenn du so ein Spiel dann noch gewinnst mit 3-1, ist das sowas wie ein Turnaround jetzt für Dortmund?
Vom Ergebnis her ist es hundertprozentig ein Turnaround, wenn man zurückliegt und das Spiel dann 3-1 gewinnt auch. Aber es flutscht immer noch nicht so wirklich. Also der verschossene Elfmeter ist da ein sehr gutes Beispiel. Der BVB hat anscheinend wirklich Probleme, Elfmeter zu verwandeln. Und wenn selbst Erling Haaland einen Elfer eben nicht rein, sondern an die Latte schießt, dann stimmt irgendwie einfach etwas nicht. Das kann auch ganz viel mit Zufall oder mit Pech zu tun haben. Aber ja, spielerisch ist das immer noch nicht so, wie es sein sollte. Aber jetzt war es ganz wichtig, eben dieses Spiel zu gewinnen. So bleibt man eben dran an den Plätzen zur Champions League. Und das muss jetzt auch das einzige Ziel des Clubs sein, eben nächstes Jahr in der Königsklasse zu spielen. Die Meisterschaft, die ist sowieso weg. Und ob du jetzt Zweiter oder Vierter wirst, ist dann auch egal.
Im Moment sind sie aber nur sechster punktgleich mit Borussia Mönchengladbach. Die haben unentschieden gegen Union Berlin gespielt. Und Union ist das Standardteam der Liga. 12 Tore nach ruhenden Bällen, 10 dann per Kopf auch reingemacht. Also da weiß man ganz klar, wo die Stärken liegen. Und wir müssen über Schalke noch kurz sprechen. Die schrauben nämlich am nächsten Rekordversuch. Das 1-1 in Bremen war das 20. sieglose Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge. Und der ewige Negativrekord des KSC steht bei 35 sieglosen Auswärtsspielen in Serie. Ist auch mal ein Ziel für Schalke, oder?
Wenn es so weitergeht, dann wäre das vielleicht mein Titel, wobei ich mir ganz sicher bin, dass sie auch alles tun werden, um auch diesen Titel nicht zu gewinnen. Da ist Schalke ja immer sehr, sehr zuverlässig. Der Nicht-Abstieg wird ganz, ganz schwer.
Ein Spiel bzw. ein Spieltag, über den ihr noch viel mehr hören könnt, nämlich in der Spieltagskontrolle des Anschlusstreffer-Podcasts mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Eure 40. Ausgabe auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Nils, vielen Dank.
Ich hab zu danken. Danke.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interview.
Stand jetzt steht da noch der Plan, die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio auszutragen. Das IOC erklärte unlängst wieder, es gäbe keinen Plan B. In Tokio werden sie stattfinden, so meinte es Thomas Bach, der Präsident des IOC. Aber in Japan, da mehren sich die Stimmen, die Spiele unter dem Eindruck der immer noch nicht eingedämmten Corona-Pandemie erneut abzusagen. Aber was würde eine Absage der Spiele bedeuten? Das hat Dennis Trautwein, Geschäftsführer Deutschland der Sportmarketingfirma Octagon, im Interview mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID eingeschätzt.
Für die olympische Bewegung wäre das so etwas wie der Super-GAU, um ehrlich zu sein. Wir wissen, dass eine ganze Reihe von Mitteln auch vom IOC wieder zurück in die olympische Bewegung fließen. Und diese Mittel stünden sicherlich in Frage, wenn wir jetzt Absagen der Olympischen Spiele erleben würden. Also betrachte ich das doch mit einigem an Sorge für Verbände, für NOKs, für Dachverbände etc., aber natürlich auch für die Sportler.
Und natürlich auch für das Land Japan. Über welche Summen reden wir denn da insgesamt, die verloren gehen? In welcher Größenordnung belaufen sich für das Land Japan die Verluste?
Gerade wenn auch keine Zuschauer zugelassen sind und der entsprechende Stimulus, den die Spieler auf die Wirtschaft haben sollte, wegfällt, dann brechen auch einige der Potenziale weg. Also es gibt Studien, die sagen, bis zu 30 Milliarden Verlust, wenn die Spiele gar nicht stattfinden. Und ich glaube, circa 20 Milliarden, wenn sie ohne Zuschauer stattfinden.
Die Auswirkungen auf das Land sind also erheblich. Aber Trautwein sprach auch über Verluste für Verbände, aber auch für das IOC selber. Woraus resultieren diese Verluste und wie hoch könnten sie sein?
Wir haben zum einen natürlich das, was vom IOC unmittelbar zurückfließt, auch an Gewinnen. Ich glaube, für Tokio ist das in etwa auf ein bisschen nördlich von 600 Millionen mal avisiert worden. Und das wären dann Mittel, die einfach wegbrechen würden im ersten Schritt und sicherlich auch einige Existenzängste dann auslösen würden. Grundsätzlich für das IOC sprechen wir natürlich auch von den TV-Einnahmen. Wenn dann die Gegenleistung, also das TV-Bild aus Tokio oder aus Peking, nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, dann wird sicherlich auch der Mittelfluss hier in Frage gestellt.
Und wie schätzt Dennis Trautwein die Treue von Sponsoren ein? Wie lange kann man die Sponsoren als IOC bei der Stange halten?
Ich glaube, wir haben im letzten Jahr eine große Solidarität gesehen der Sponsoren. Es gab ja auch die ein oder andere Verlängerung. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese Solidarität an der Stelle irgendwann endlich, wenn eben auch die Gegenleistung nicht mehr erbracht werden kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dort an der einen oder anderen Stelle dann auch Kompensationsverhandlungen gibt darüber, wie diese nicht erbrachte Gegenleistung erstattet werden kann. Also das sind Diskussionen, die im letzten Jahr auf vielen Ebenen bereits gestartet sind, mit vielen Rechtehaltern und die, ich glaube, dann auch im olympischen Kontext durchaus ein Thema werden.
Könnte die Corona-Krise insgesamt denn auch den Olympischen Spielen schaden, also dafür sorgen, dass sich Unternehmen nicht mehr wie im bisherigen Maß als Sponsoren mit dem Olympia-Logo schmücken wollen?
Die Olympischen Spiele sind und werden das auch in Zukunft eines der wichtigsten Sportereignisse bleiben und werden demnach auch einen Reiz für die Partner ausüben. Die Partner als solche werden die Plattform weiter nutzen, aber wie gesagt, inwieweit das dann kurzfristig auch zu finanziellen Themen führt und Kompensationsdiskussionen, das glaube ich steht auf einem anderen Blatt Papier.
Aber angesichts der Verluste, die Olympia dem japanischen Staat bringen wird, ist denn das Interesse überhaupt noch groß für das Land, die Spiele auszutragen? Es gab ja auch im Vorfeld bereits Stimmen aus Japan, die eine mögliche komplette Absage oder eine Verlegung in ein anderes Land durchaus forcieren wollten. Was sagt der Experte dazu? Was glaubt er? Wird es eine solche Absage, eine solche Verlegung geben?
Ich glaube, eine proaktive Absage der Japaner werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Das würde nicht dem japanischen Selbstwertgefühl entsprechen und der Einstellung, die Japaner grundsätzlich zu solchen organisatorischen Themen mitbringen. Ich bleibe mal optimistisch. Ich glaube, sie finden statt, werden nicht in Florida stattfinden, sondern in Tokio. Ich glaube, es wird, wenn überhaupt, Spiele ohne Zuschauer geben. Für Peking bin ich sehr viel optimistischer.
O-Töne aus einem Interview des Sportinformationsdienstes SID mit Dennis Trautwein, dem Geschäftsführer Deutschland der Sportmarketingfirma Octagon, zu einer möglichen Olympia-Absage und zu den daraus resultierenden Folgen.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind oder die Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das sagen wir euch wie immer in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Der deutsche Bob- und Rodelverband ist unser Top des Tages. Francesco Friedrich, der räumte auch auf seiner Lieblingsstrecke in Innsbruck Eagles am Wochenende ab. Er gewann auch den 4. von 4 Vierer-Bob-Weltcups und den 11. von 12 Zweier-Bob-Läufen und beendete die Saison damit mit nur einer einzigen Niederlage. Richtig, richtig stark. Stark übrigens auch die Rodlerinnen bei der Heim-WM am Königssee, auch wenn Top-Favorit Felix Loch ja knapp geschlagen worden war am Wochenende. Die Ausbeute mit insgesamt 4-mal Gold, 5-mal Silber und 3-mal Bronze und dem damit unangefochtenen Platz 1 im Medaillenspiegel, die kann sich wirklich sehen lassen. Und mit Doppelweltmeisterin Julia Taubitz hat Deutschland jetzt ja auch eine neue Rodelqueen. Richtig, richtig stark.
Unser Flop des Wochenendes, muss man sagen, ist Michael van Gerwen. Der hat einen klassischen Fehlstart in die neue Saison hingelegt, in eine Saison, in der er eigentlich wieder an die Spitze der Dartwelt wollte, die er nach der Weltmeisterschaft ja verloren hatte. Da hatte ihm ein Whitewash, also ein zu Null-Spiel gegen Dave Chisnall vom Thron gestürzt. Doch nun setzt er beim Masters gleich noch einen drauf auf seine Negativserie, nämlich gleich eine Auftaktpleite gegen Johnny Clayton. Einen weiteren Nackenschlag für den großen Namen Michael van Gerwen.
Geburtstagskind des Tages.
Und damit feiern wir wieder ein bisschen, nämlich Geburtstag, zum Beispiel den 63. von Søren Lerby. Der war ja einer der besten Mittelfeldspieler der 80er Jahre weltweit, kann man sagen. Spielte ja unter anderem auch beim FC Bayern. Vorher bei Ajax, später dann auch noch bei der PSV Eindhoven. Und Anfang der 90er, da war er bei den Bayern auch mal ganz, ganz kurz als Trainer tätig. Das ging dann gründlich in die Hose. Er hat dann schnell die Profession gewechselt, ist mittlerweile Spielervermittler.
Aber als Spieler habe ich ihn bei den Bayern geliebt. Da war er ein echter Charakterkopf. Ach, das Søren Lerby. Naja gut, also 63 ist er schon. Verdammte Hacke. 60 wird Volker Fried, heute ehemaliger deutscher Hockeynationalspieler, der 290 Länderspiele bestritt. Und erfolgreich bestritt. Viermal bei Olympischen Spielen mit dabei, 1984 und 88 holte er Silber, 1992 in Barcelona sogar die Goldmedaille, 1990 wurde er zum besten Vorstopper der Welt gewählt.
Und 52 wird heute Argentiniens Sturmlegende Gabriel Batistuta, Batigol, bestritt 77 Länderspiele, schoss 54 Tore darin und ist mit 168 Treffern Clublegende und erfolgreichster Torschütze ever bei der Fiorentina.
49. Geburtstag heute von Christian Ziege, deutscher Linksverteidiger, der seinen Durchbruch bei den Bayern hatte. Er wurde Meister, UEFA-Cup-Sieger, später auch bei Milan in Italien. Dort hat er auch den Titel geholt und in der Premier League hat er unter anderem für den FC Liverpool gekickt. Aktuell arbeitet er als Trainer des österreichischen Regionalligisten FC Pinzgau-Saalfelden.
Wer kennt diesen Verein nicht? 34 ist sie heute geworden, Ronda Rousey, American Pro-Wrestler, um es mal ganz englisch und ganz im Original auszudrücken. Außerdem macht sie Mixed Martial Arts, hat im Judo dann auch schon mal bei Olympia teilgenommen, hat die Bronzemedaille 2008 in Peking in der Klasse bis 70 Kilogramm gewonnen, hat in der WWE gerungen, im Bantamgewicht bei der Frauen-UFC gekämpft, 6-mal da ihren Meistertitel verteidigt und Schauspielerin ist sie auch noch, spielte glaube ich in Fast and the Furious, aber auf jeden Fall in Expendables 3 mit, viel mit Sprechrollen war da nicht. Aber dafür eben mit Kampf-Action, also das kann sie auch wahrscheinlich deutlich besser als das andere. Wissen wir nicht, brauchte sie in ihren Filmen bisher nicht abrufen. Wir gratulieren auf jeden Fall ihr und allen anderen Geburtstagskindern ganz, ganz herzlich zu ihrem Ehrentag.
Heute in der Sportgeschichte.
Und dann schauen wir nochmal, was denn sich am heutigen Tag in der Sportgeschichte so alles zugetragen hat. So zum Beispiel 1959, da gewann Willow Goggin die Senior PGA Championship im Golf und das mit geliehenen Hölzern. Mit seinen eigenen, die er eigentlich kannte und eigentlich auch bis dahin immer ganz gut fand, war er aber bei dem Turnier überhaupt nicht zufrieden. Hat er sich ein anderes Set ausgeliehen und plötzlich war er damit wirklich erfolgreich. Ob es jetzt nur die Hölzer oder nur die Psyche war, völlig egal, er hat das Major gewonnen.
Am 1. Februar 1970 feierte der Goalie, der Torhüter der New York Rangers, Terry Sochak, seinen 447. Sieg. Und er behielt dabei zum 103. Mal in seiner Karriere eine weiße Weste. Die Rangers schlugen Pittsburgh mit 6:0 und Sochak setzte 2 Rekordmarken.
Und 2004, da gewann die deutsche Nationalmannschaft an diesem Tag die Europameisterschaft in Slowenien mit einem 30:25 über Gastgeber Slowenien, Handball-Europameister Deutschland. Da sind die Deutschen aktuell ein bisschen weiter von entfernt. Weltmeister wurde ja dieser Tage, beziehungsweise gestern Dänemark. Die Deutschen, die mussten ja schon vorzeitig nach Hause fahren.
Ja, allerdings aber immerhin mit einem Torhüter, der im Finale Großes geleistet hat und sein Geld in Deutschland beim THW Kiel verdient. Also so ein bisschen schließt sich der Kreis für uns ja dann doch irgendwie so. Man kann sich's auch schönreden. 2004, da wollen wir nochmal drauf gucken. Also das Jahr hatten wir gerade schon, aber ein anderes Ereignis. Im 38. Super Bowl, gespielt in Houston, Texas, gewinnen die New England Patriots 32-29 gegen die Carolina Panthers. Während des Konzertes, also in der Halbzeitpause, entblößte Justin Timberlake eine Brust von Janet Jackson, was später als Nipplegate eigentlich in die Geschichte eingehen sollte. Zumindest war es tagelang in den Schlagzeilen. Und, kleiner Funfact am Rande, danach wurden in den USA übrigens viele Sendungen um ein paar Sekunden zeitversetzt übertragen, damit man im brüden Amerika dann doch notfalls noch einschreiten kann.
wegen eines Nippels. Und ich wurde damals übrigens tags drauf als Praktikant dazu angehalten, eine Bildergalerie von diesem Vorfall anzufertigen.
Oh, mit,
ja.
Und war schön?
Naja,
gut. Oder war das jetzt von Tom Brady, weil der MVP in diesem Spiel war? Nein, doch. Nee, schon
mit dem
davon,
Spiel, vom
oder?
Spiel, um Gottes Willen, nimm keine Spielbilder, das will keiner sehen. Zitat.
Richtig. So, gut. Na, wie schön.
Stand jetzt aktuell.
Die Quarantäne Down Under ist durchgestanden, es kann Tennis gespielt werden und bevor die Australian Open nächste Woche dann auch starten, am Montag geht's los, findet ab Mittwoch der ATP Cup in Melbourne erstmal statt. Ein Nationen-Team-Wettbewerb, an dem auch eine deutsche Mannschaft teilnehmen wird, mit Mischa Zverev als Kapitän und der deutschen Nummer 1, Alexander Zverev, seinem Bruder natürlich als Starspieler. Und auf der virtuellen Pressekonferenz im Vorfeld hat sich Alex Zverev auch zu der durch die Quarantäne doch recht erschwerten Vorbereitung Down Under geäußert. Hat er durch diese Quarantäne an Kraft und Form vielleicht verloren?
No, I don't think I lost much. Of course, you know, we got the 5 hours out every single day, which was nice. We were the lucky ones that could still practice. Some of the players didn't. So, yeah, I mean, you have to understand the situation. You have to be understandable. You have to accept it. And yeah, did I practice as much as I usually do in the off season? Probably not. But still, all in all, I think Tennis Australia did a great job for us tennis players to still be able to feel like we can practice, we can prepare for a Grand Slam, and yeah, hopefully we can show our best tennis.
Und was sagt Sascha Zverev zur Kritik an den Quarantänemaßnahmen? Vor allem, dass sie in der Adelaide-Blase und der Melbourne-Blase doch in Australien sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Wurden da vielleicht auch in der Organisation im Vorfeld dieser Quarantäne Fehler gemacht?
I think maybe the only real mistake that there was is maybe the Adelaide thing for the top players, because they did get more practice time on court, they did have more freedom in a way. But other than that, you know, the quarantine and the flights, we have to accept that and we have to respect that, because, you know, if there wouldn't have been the 14-day quarantine for the people that were inside of the planes, there was positive cases afterwards as well. So maybe there would have been more people and more people involved then. And we would have had to quarantine more players. But yeah, it's going to be more difficult for those players, that's for sure. But I think we need to understand that Australia has been in a lockdown for 6 months as well, and that Australia doesn't have any COVID cases except us tennis players right now at all. And I think Australia has been dealing with coronavirus the best that any country has in the world. And, you know, for us being able to play in front of a crowd, for us being able to not live in a bubble now during the tournament, I think a lot of players really appreciate that. And, you know, we shouldn't really complain too much about the circumstances.
Aber haben die Spieler, die sich in Adelaide vorbereitet haben, nun vielleicht einen Vorteil dadurch, dass sie mehr machen konnten als die Spieler, die in Melbourne waren?
Well, I think it's tough to beat Novak, Rafa and Dominic anyways. So that doesn't change. We need to respect the people. We need to respect the government in a way that they've done a fantastic job of keeping COVID out. And, you know, I don't think anybody in the country, I don't think the spectators wants the Australian Open to happen and then be in lockdown for 6 months again. That's just not something that I think the people want. That's not something I want for the Australian people either. So We need to respect the rules, and that's just as simple as that.
Und was erwartet Sascha Zverev jetzt von diesem ATP Cup, der ja in seiner letzten Auflage für ihn nicht unbedingt nach seinen Wünschen verlaufen war? Was erwartet er sich vom jetzigen Turnier?
Ja, ich hoffe einfach auf einen besseren Start als letztes Jahr. Ich meine, letztes Jahr war es extrem irgendwo traurig für mich und für meine Mannschaft. Ich konnte nicht wirklich viel machen. Ich habe kein Match gewonnen. Ich habe nur einen Satz für das Team geholt. Das war einfach nicht genug von meiner Seite. Wie schon gesagt, wir haben uns vorgenommen, dass wir den ATP Cup einfach besser spielen dieses Jahr, einfach viel mehr versuchen rauszuholen aus dem ATP Cup, weil wir als Nation, wir als Mannschaft, ich meine, wir haben Struffi, der eine unglaubliche Nummer 2 ist, der gegen alle gewinnen kann. Ich, wenn ich in guter Form bin, finde ich auch, dass ich okay Tennis spielen kann teilweise. Wir haben mit Andy und Kevin eins der besten Doppelpaarungen, die wir in der Welt haben. Deswegen, wir als Mannschaft, wir sehen auf dem Papier sehr, sehr gut aus. Wir müssen das jetzt nur noch auf den Platz bringen.
Und was kann uns der Kapitän Mischa Zverev für das Turnier mit auf den Weg geben? Was glaubt er, wird das für eine Veranstaltung?
Es kann alles passieren. Ich glaube, es wird viele Überraschungen geben. Und aber definitiv wird es interessant sein für die Spieler und auch für die Zuschauer zu Hause.
Und natürlich könnt ihr auch auf meinsportpodcast.de ein bisschen was von diesem Turnier verfolgen. Die Kollegen vom Chip and Charge Podcast, unserem Tennis-Podcast, halten euch natürlich auf dem Laufenden, unter anderem auch regelmäßig bei Stand jetzt, wenn es was zu berichten gibt. Andreas Thies wird dann für euch da sein.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir selbstverständlich für euch wieder im Blick und unsere Tipps kommen jetzt.
19. Spieltag, zweite Bundesliga, Hannover gegen Osnabrück. Nordduell, aber naja, muss man vielleicht nicht unbedingt sehen.
21. Spieltag in La Liga in Spanien. Betis Sevilla spielt gegen Osasuna.
Und dann gibt's ja auch noch die erste Runde der Club-WM. Al-Duhail gegen Auckland City FC. Also die Bayern, die steigen ja erst später ein. Die haben ja freilos erstmal.
Gehen wir zur deutschen Eishockeyliga. Der 14. Spieltag. Die Schwenninger Wild Wings empfangen die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG hat's mit den Krefelder Pinguinen zu tun.
Und in Garmisch-Partenkirchen gibt's dann nochmal Skifahren. Weltcup Super-G der Damen, der sollte ja eigentlich gestern stattfinden, musste aber dann wegen des schlechten Wetters auf heute verschoben werden. Jetzt kommen die alpinen Skifreunde dann heute auch nochmal zu ihrem Recht und alle akustischen Connoisseure, alle Liebhaber des gesprochenen Worts kommen dann morgen wieder bei Stand jetzt zu ihrem Recht.
Ja, ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Bewertet ihn auch sehr gerne. Bei iTunes könnt ihr zum Beispiel bis zu 5 Sterne abgeben. Alles unter 5 Sternen würde uns im Herzen wehtun. Aber hört auf jeden Fall mal fleißig meinsportpodcast.de.
Alles unter 5 Sternen, würde ich mal sagen. Oh, wer das hier? Wie echter Flop.
Besser hätte man es nicht hören können.
Eben. Also nicht machen, uns glücklich machen. Wir wollen ja schließlich für euch klatschen. Und deshalb hört ihr morgen wieder rein. Bis morgen sagen wir Gruß und Kuss natürlich von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.